Moin und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Just Sports NBA Podcasts. Dieses Mal natürlich im Fokus die NBA Finals, eine kleine Preview, die ihr wahrscheinlich leider erst hört, nachdem das Spiel eigentlich schon gelaufen ist. Das heißt, ihr könnt schon genau sagen, wo wir überall falsch lagen, was wir vielleicht doch mal ausnahmsweise richtig getroffen haben. Ich bin gespannt. Ich werde mir jetzt danach auch nochmal anhören und gucken, ob wir vielleicht doch was richtig getroffen haben. Mal schauen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Heute wieder dabei der Kai. Sven leider dieses Mal nicht, vielleicht oder hoffentlich nächstes Mal wieder dabei. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Reingehauen. Moin und herzlich willkommen zu Podcast, NBA Podcast Nummer 3 von Just Sports. Nummer 3, Diesmal wieder dabei der Kai. Moin Kai.
Dach.
Dach. Der schwitzende Kai bei brühenden 29 Grad in Hamburg und wie viel bei euch?
Bei mir im Zimmer sind es mollige 22, ich kann mich nicht beklagen.
Mollige 22. Gut. Ja. Morgen oder heute Nacht ist das Spiel 1 der NBA Finals.
Ja.
Wahrscheinlich wird der Podcast erst online gehen nach Spiel 1. Das heißt, alles, was wir sagen, wird sowieso wahrscheinlich total falsch sein.
Sowieso.
Das wäre ja langweilig, wenn es nicht so wäre. Ja, dieses Jahr Finals. Im Osten, eigentlich im Osten das, was wir erwartet haben.
Ja.
Und im Westen was Neues. Ist Anspielung verstanden?
Ja, ganz stark, Rico. Ganz stark.
Bisschen Messer, Stil und man merkt das Abi und so. Naja.
Total.
Im Westen was Neues. Heißt, nicht wie erwartet von allen OKC, sondern die Spurs aus San Antonio. Der alte, langweilige Mann aus San Antonio ist wieder dabei.
Mal wieder.
Könnte jetzt schon der fünfte Titel werden für Duncan. Der vierte dann zusammen mit Tony Parker und dem argentinischen Brain Manu Ginobili.
Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Argentinischen Nase.
Ja, ich wollte eigentlich irgendwas anderes sagen. Egal. Ja, kleine Preview, wie gesagt. Mal schauen, was draus wird. Ich glaube, wir liegen total falsch, aber mal. Was glaubst du denn, wie das ausgeht? Was glaubst du, könnte entscheidend sein in den Finals?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine ganz enge Kiste.
Sieben Spiele?
Ja.
Okay.
Ich glaube, dass der Heimvorteil meistens ausgenutzt wird. Gehe ich jetzt mal von aus. Für die Spurs spricht natürlich die Erfahrung. Die Routine.
Okay, dann kurz eine Zwischenfrage. Glaubst du denn, wenn du sagst, der Heimvorteil wird ausgenutzt, glaubst du denn, weil für alle, die es nicht wissen, in den Finals sind die Spielverteilungen ja ein bisschen anders. In der normalen Playoff-Runden, also 1, 2 und 3, ist es ja so, dass man die ersten beiden Spiele hat jetzt, sagen wir so, habe ich zu Hause, dann geht es zu zwei Spiele zu dir, dann eins zu mir, eins zu dir, eins zu mir. Mhm. In Playoffs ist es ja anders. In Playoffs sind es so zwei bei mir, drei bei dir, zwei bei mir. Das heißt, du hast gesagt, Heimvorteil wird ausgenutzt. Glaubst du denn, dass San Antonio demnach 3-2 in Führung geht?
Würde ich fast sagen, ja. Wobei, okay. Weil man hier, ja, ich sage jetzt erstmal ja.
Okay.
Ja, genau, also das denke ich mal, wird auf jeden Fall, also die Erfahrung, Routine und auch das Genie auf der Trainerbank sind auf jeden Fall Vorteile für die Spurs. Ich glaube aber dennoch, dass Miami das Ganze gewinnen wird. Einfach weil ich glaube, dass sie die athletisch bessere Mannschaft sind und dass die Spurs am Ende, gegen Ende vielleicht ein bisschen, auch durch ihr Alter, ein bisschen da das Nachsehen haben und einfach, weil sie LeBron James haben.
Okay, also wie du tippst auf ein 4-3.
Für Miami.
Miami. Okay. Für alle, die es nicht wissen, wir hatten diese Serie ja schon mal. Das Ganze gab es, ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt Cleveland, obwohl, gut, es war damals Cleveland, eigentlich war es LeBron, LeBron ist Miami, also Miami gegen, LeBron gegen die Spurs hatten wir ja schon mal in den Finals. 0-7 war das. Damals ging es relativ, ja, deutlich aus mit, was war das? 4-0, glaube ich, haben sie gesweept. Cleveland wurde relativ, ja, unsanft aus den Finals rausgeworfen. Damals hat man gesehen, dass ein Spieler allein nicht reicht. Diesmal gibt es jetzt ja ein bisschen Unterstützung.
Ja, ich wollte gerade sagen, man kann ja das Cleveland-Team von damals nicht unbedingt mit dem Miami-Team vergleichen.
Genau.
Da sind
Andererseits
ja
hat ja
schon.
LeBron selber gesagt, glaube ich, vor Spiel oder nach Spiel 5 oder nach Spiel 6 gegen die Pacers gerade, er fühlt sich wie in Cleveland, weil er alles alleine machen muss. Lag natürlich zu dem Zeitpunkt auch daran, dass Wade und Bosch einfach nichts gebracht haben.
Ja,
Gar
das
nichts.
stimmt.
Ja, aber ich glaube, gerade in Spiel 7 jetzt gegen die Pacers hat man gesehen, wenn die Heat einmal so ein bisschen Produktion von allen Leuten bekommen oder von den großen drei, dann geht das auf jeden Fall, geht's ganz, ganz schnell oder kann es ganz, ganz schnell gehen. Und das ist auch nicht zum ersten Mal, dass die Heat, die brauchen eigentlich nur so eine Minute, eineinhalb, 2 Minuten und sind sofort 15 Punkte weg. Weil die natürlich mit ihrer Trap-Defense immer wieder Leute, das hat man gesehen, haben Bosch und Chalmers, glaube ich, war das jetzt im Spiel 7, George Hill in der eigenen Hälfte, in der Indiana-Hälfte schon getrappt und er hat einfach keinen Ausweg mehr, weil der Rest von Miami die Anspielposition zugemacht hat und dann einfach ein Timeout vergeudet, weil es einfach nichts ging. Und das ist natürlich eine Gefahr, die gegen die Spurs jetzt ein bisschen anders ist, weil ich glaube, dass, oder lass mich anders anfangen. Ich glaube natürlich, wenn bei den Spurs alles so funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat, gerade am Ende gegen die Grizzlies, wobei man ja auch sagen muss, dass der 4-0-Sweep gegen die Grizzlies wahrscheinlich eines der engsten Sweeps war überhaupt. Denn sie haben natürlich, also es war, glaube ich, zwei Overtime-Spiele bei, ich glaube, ein Spiel war nur ein bisschen deutlicher, ansonsten war es echt knapp. Ich glaube aber, dass, und das hat man letztes Jahr in den Finals gesehen, irgendein Spieler der Heat wird in jedem Spiel, irgendein Rollenspieler wird immer heiß laufen. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ein Spiel von Chalmers mit 24 Punkten in den Finals. Wir hatten dieses kranke Spiel von Mike Miller, der quasi im Rollstuhl über den Platz fährt
Ja,
und 7 Dreier
stimmt, ich erinnere
trifft
mich.
im entscheidenden
Das
Spiel
war
5.
übel. Das war richtig übel.
Und sowas haben wir eigentlich bis jetzt noch nicht gesehen. Also ich in den Playoffs, gut, die ersten beiden Runden waren quasi geschenkt, ein Spiel verloren gegen Chicago. Wahrscheinlich einfach nicht richtig, ja, nicht richtig wach gewesen, das alles ein bisschen unterschätzt. Aber dann war ja eigentlich alles relativ deutlich. Und naja, ich bin der Meinung, wir haben noch kein Spiel gesehen, in dem man sagen könnte, oh krass, jetzt hat Chalmers das rausgerissen, jetzt hat, weiß nicht, n Ray Allen auf einmal alles getroffen. In Spiel 7 kam das ein bisschen zusammen. Da hat auf einmal Wade ein bisschen was getroffen wieder. Das ging einigermaßen. Natürlich für seine Verhältnisse immer noch nicht perfekt, aber es ging. Bosch hat wenigstens gereboundet. Er hat, glaube ich, irgendwie 4 von 15 geworfen.
Ja, und Wade hatte doch auch 9 Rebounds, oder nicht?
Ja, genau. Also die haben es halt jetzt mittlerweile so ein bisschen drauf, dass wenn sie, selbst wenn sie nicht punkten, sie irgendwie an anderen Bereichen auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Team ein bisschen Stabilität bekommt. Und von daher, ich glaube, ganz ehrlich, dass wir hatten das letztes Jahr genauso, dass vor den Finals alle gesagt haben, ja, die Thunder werden das machen, da ist einfach zu viel Power hinter und so weiter und so weiter.
Ja, okay,
Ich
das, ja.
glaube, man sollte die Heat nicht unterschätzen und gerade wenn es dann mal dazu kommt, dass die Rollenspieler dann mal treffen und dann kann das ganz, ganz schnell gehen. Und ich glaube, ich habe, wenn du es gelesen hast, ich habe in unserer Mega-Tippgruppe habe ich Heat in 6 getippt. Ich glaube, das ist ein bisschen andere Richtung. Ich glaube aber auch, dass wenn die Spurs gewinnen, die Spurs relativ schnell gewinnen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es in eine lange Serie geht und es dann die Spurs machen, weil auch das, was du gesagt hast, wenn es lang wird, dann kommen einfach diese unglaublich athletischen Eigenschaften von Miami, die natürlich, wie gesagt, für ihr Spiel auch mehr Kraft brauchen, aber die Jungs sind einfach mal gefühlt im Schnitt 5 Jahre jünger
Ja,
und
das
Das macht halt doch einen Unterschied. Die Spurs sind meiner Meinung nach einfach unglaublich gefährlich, weil du von denen genau die ganzen Playoffs schon gesehen hast, was ich gerade von den Miami Heat so ein bisschen eingefordert habe, dass immer irgendjemand heiß läuft. Und bei den Spurs ist das gut, am System des Spurs ist, es muss gar nicht jemand richtig heiß laufen, sondern wenn alle so ihre paar Punkte machen, wenn Bonner seine, sag ich jetzt mal, 5 Punkte macht oder so, dann ist er schon im Soll. So, und dann gibt's dann Leonard, macht dann so ein paar Punkte, Duncan macht seine paar Punkte. Gerade mal die Statistiken aufgerufen von Tony Parker in den Playoffs jetzt im Durchschnitt. Sind 23 Punkte, 7 Assists, 3 Rebounds bei ja, guten, bei akzeptablen Wurfquoten von 47% aus dem Feld und 37,5 von 3.
Ist in
Das
Ordnung.
ist okay. Genau. Turnover 2,7. Ja, ne?
Oh, doch. Geh
Okay,
durch.
geht. Geht durch, genau. Tim Duncan, 17 Punkte nur, aber 9 Rebounds. Und davon 2 offensiv auch, 2 Assists, wirft auch sogar nur, sagt man so, 46% aus dem Feld. Aber ist natürlich einfach auch dadurch, dass er den Pass vor dem Pass spielt, immer unglaublich gefährlich. Also da ist es auf jeden Fall immer so, dass man ihn muss man decken, man kann ihn nicht einfach stehen lassen. Und was auch wichtig ist, wenn man mal vergleicht die Minuten, LeBron hat in diesen Playoffs durchschnittlich 41,2 Minuten gespielt. Tim Duncan ist bei 34, Tony Parker ist bei 37. Also sie haben deutlich weniger Minuten abgerissen.
Ja.
LeBron hat 660, Tony Parker 518 und Tim Duncan 481. Also das ist schon ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied und bin auf jeden Fall gespannt, was daraus wird. Nochmal zum Vergleich: LeBron legt 26,2 Punkte, 7,3 Rebounds und 6,4 Assists auf.
Kann man machen.
Und noch fast ein Block dazu. Ich glaube, wie viele Blocks macht Duncan? Duncan legt noch 1,7 Blocks auf. Ne? Ich glaube aber auch, dass LeBron momentan vielleicht bei 80%, vielleicht bei 85% spielt. Und das natürlich eine Sache ist, die, wenn der aufdreht, dann wird es nochmal eine ganz andere Nummer. Also, wenn er wirklich an diese, sagen wir jetzt 95% rankommt, 100% ist ja immer so ein bisschen, ja, das ist vielleicht so wie letztes Jahr Spiel 6 gegen die Celtics, wo er irgendwie 45, 15 und noch was aufgelegt hat. Sowas kriegst du natürlich nicht in die ganze Serie. Aber so 90, 95%, ich glaube, dann wird das für die Pacers, für die Pacers, sorry, schon für die Spurs ganz, ganz schwer.
Glaube ich auch.
Was glaubst du denn vom Vergleich her? Wir haben ja jetzt ja mit den Heat ein Team, was auf jeden Fall immer noch den Small Ball bevorzugt, auch wenn sie jetzt natürlich gegen ein sehr, sehr großes Team gespielt haben. Aber der Unterschied zwischen den Pacers und den Spurs ist natürlich, Pacers spielen einfach nur mit purer Kraft. Also da ist wirklich, die nehmen ihre großen Leute, groß, athletisch, jung, alles, da ist eigentlich keiner wirklich alt. Ein Junge wie West ist nicht so riesengroß, aber der ist genauso unangenehm zu spielen wie ein Boozer. Der Vergleich dazu ist natürlich bei den Spurs, die ein bisschen raffinierter spielen. Die
Ja.
vielleicht sogar insgesamt noch sogar Tick größer sind, könnte man fast sagen. Mit Splitter, der sich da ein bisschen gemacht hat in deren System jetzt und der auch ein, zwei Moves hingekriegt hat oder sich angeeignet hat. Aber wie glaubst du, ändert das oder was glaubst du, heißt das für das System der Heat, jetzt gegen ein Team zu spielen, was nicht so körperlich ist?
Naja, also. Ja, ich glaube, also die Spurs sind in der Defensive, glaube ich, ganz unangenehm zu spielen, weil sie ja einmal auch total eingespielt sind. Da weiß jeder, wer wann wo steht. Und ich glaube auch, dass Popovic sich da die ein oder andere fiese Taktik ausdenken wird. Aber andererseits kommt das natürlich dieses, also je weniger körperbetont der Gegner deckt, desto besser ist es ja eigentlich für LeBron, der da mit seiner rohen Gewalt, sage ich mal, dann schwer aufzuhalten ist.
Aber ja, ich glaube auf jeden Fall, dass dass Miami sich ziemlich schwer tun wird, da gegen die Defense zu spielen.
Okay. Glaubst du denn, also ist ja ein Unterschied offensiv-defensiv, was du eben schon sagtest. Wir haben ja einmal natürlich den Aspekt, dass LeBron in der Defense, wenn man mal so die Aufstellung durchdenkt, weil man sagt ja immer, okay, wir spielen meistens Small Ball, trotzdem fangen sie ja oft an mit Haslem noch dabei. Bosh, Haslem, LeBron, Wade und dann Chalmers. In der Situation ist natürlich Leonard der dann LeBron deckt. Wenn sie jetzt aber wirklich auf Small Ball gehen, Bosh auf die 5, LeBron auf die 4, was glaubst du, oder andersrum, offensiv hat er natürlich dann, wenn die Spurs groß bleiben, mit Splitter oder wahrscheinlich Duncan, jemanden, der langsam ist, wenn sie ihn so spielen. Könnte natürlich ein Vorteil sein. Andererseits habe ich das Gefühl, dass egal wie man es dreht und wendet, das Rebound-Duell ganz, ganz, ganz klar an die Spurs geht und da eigentlich keine Chance besteht so richtig für die Heat. Und das ist natürlich eine Sache, die ganz, ganz doll wehtun kann auch.
Ja, das
Glaubst du,
stimmt.
wie wichtig glaubst du, sind Rebounds in dieser Serie? Auch wenn sie sind natürlich immer wichtig, aber gerade in dieser Serie.
Ja, muss ich gestehen, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so bedacht. Aber das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Klar, Rebounds sind natürlich immer super wichtig. Also ohne Rebounds gewinnst du kein Spiel. Ich sag mal, da müssen halt die Wurfquoten stimmen, ne?
So, hört sich so leicht an, ne?
Ja, gut, das könnte natürlich zum Problem werden für die Heat.
Ich habe nämlich das Gefühl oder ich habe die Angst, dass dann die Heat auf einmal versuchen, groß zu spielen und damit ja so ein bisschen ihr Erfolgskonzept verraten, könnte man sagen. Wenn die Heat auf einmal versuchen, dann mit Bosch, mit, sag ich mal, Anderson noch dabei, der ja auf jeden Fall, also wahrscheinlich die beste Entdeckung der Saison war,
Ja, unglaublich. Wer hätte das gedacht?
Ja, der irgendwie, glaube ich, jetzt zwei Fehlwürfe hat in den ganzen Playoffs, dann könnte es, glaube ich, schwer werden, weil da, die sind zwar gute Jungs, auch die großen, die Miami hat, aber wenn man das vergleicht mit denen, die Spurs haben, auch Splitter, der ist halt einfach, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und ich habe jetzt gerade nochmal rausgeguckt, was man nämlich auch sagen muss zu den beiden Teams, es gibt keinen direkten Vergleich in der näheren Vergangenheit. Denn, vielleicht erzählst du mal, was die Trainer gemacht haben in den regulären Saisonspielen.
Ja, das waren beides so Spiele, wo bei jedem Spiel jeweils der eine Trainer seine ja fast kompletten Stars auf der Bank gelassen hat. Also es gab diese Saison kein Aufeinandertreffen, wo beide mit ihrer vollen Mannschaftsstärke gespielt haben. Von daher ist
Genau.
es schwer da zu sagen, also da man kann im Prinzip aus den Ergebnissen jetzt nicht ziehen, wer da die Nase vorn her hat.
Genau, ich habe gerade mal nachgeguckt und zwar das erste Spiel war in San Antonio. Nee, das kann nicht sein, andersrum. Das erste Spiel, genau. Das erste Spiel war in Miami und da hat, das war aber, muss man auch sagen, das ist wieder so eine Sache, okay, die Liga hat jetzt irgendwelche Spiele an, die überhaupt keinen Sinn machen. Denn sie haben gespielt, die Spurs haben gespielt am 21., das ist jetzt alles November, 21. unterwegs in Boston, 23. in Indiana, 25. in Toronto, 26. in Washington, 28. in Orlando und 29. in Miami. Also innerhalb von 8 Tagen, dann auch schön 6 Spiele, ist natürlich knüppelhart. Und er hat dann einfach tatsächlich, ich glaube, Duncan, Ginobili, Parker und Leonard nach Hause geschickt. Kann auch sein, dass einer von den, ich glaube, einer von den Großen, ich glaube, Ginobili war da, aber dafür hat er noch Gary Neal. Es waren auf jeden Fall 4 Leute, die er nach Hause geschickt hat und nicht mal, wie man es machen würde mit dem Privatjet oder sonst wie. Nein, er hat den normale Tickets gekauft für eine normale Chartermaschine und die von Orlando dann nach Hause geschickt. Wurde dafür sogar bestraft, also die Franchise wurde bestraft, 250.000 Dollar Strafe. Und das ganz Witzige ist nämlich, die Heat sind natürlich in Bestbesetzung aufgetreten und der Endstand war 105 zu 100. Also mega knapp. Splitter hat da zum Beispiel, ohne Dank, muss natürlich sagen, viel Verantwortung übernommen, 30 Minuten gespielt und hat auf einmal 18 Punkte aufgelegt. Ja. Da ist natürlich die Frage, was er kann, ob er das jetzt ein bisschen Strohfeuer war oder nicht. Die andere Seite der Medaille war dann das Rückspiel. Und zwar Miami war dann zu Besuch in San Antonio. Und sagen wir so, man lernt ja aus den Fehlern anderer auch. Miami lässt dann ihre Spiele auch nicht spielen, aber ist wenigstens klug genug, sie früh genug auf die Verletztenliste zu setzen. Man weiß natürlich genau, wie verletzt sie dann waren. Also total Schwachsinn, aber egal. Genau, LeBron hat nicht gespielt, Wade hat nicht gespielt, Bosch hat gespielt. Und das Spiel wiederum, da muss man auch dazu sagen, das war nicht so, dass die Spurs da komplett fit waren. Sie waren zwar vollständig, aber sie waren nicht fit, denn das war die Zeit, zu der gerade Tony Parker so angeschlagen war. Der hat ja ewig lange mit seinem Fuß zu tun gehabt und ist natürlich jemand, der auch sehr von seiner Athletik lebt. Und da wiederum hat Bosch dann das ganze Spiel so ein bisschen an sich gerissen. Lass mich noch kurz gucken. Hier, da haben sie gewonnen. 88 zu 86, also wirklich knapp. Bosch spielt 37 Minuten, holt 9 Rebounds, 3 Assists, 23 Punkte. Wie gesagt, das sind keine Spiele, die man jetzt, wo man sagen kann, okay, anhand dieser Spiele kann man jetzt irgendwie die Finals vorhersagen. Das ist auf jeden Fall nicht möglich. Aber es ist natürlich auch schon irgendwie bezeichnend, dass wir jetzt eigentlich zwei Jahre oder anderthalb Jahre zurückgehen müssen, um Vergleichswerte zu finden. Und das macht natürlich keinen Sinn, denn gerade erst in den Finals oder in den Conference Finals letztes Jahr hat ja Miami so richtig das System gefunden, in dem sie jetzt spielen. Von daher ist das...
Bin auf jeden Fall richtig gespannt.
Ja, auf jeden Fall, weil gerade, wie ich gesagt habe, man hat einfach keine Vergleichswerte. Nee. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Also, halt mal fest, du hast Heat in 7. Mhm. Ich habe die Heat in 6. Es werden also wahrscheinlich die Spurs.
In 4.
Ja, warum nicht? Ist natürlich schade, dass Sven jetzt nicht da ist. Sven, als alter Spurs-Fan, wird natürlich da von der Seite nochmal argumentieren, wie viel besser die Spurs in allen Sachen sind. Wäre natürlich interessant zu hören. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. Er tippt wahrscheinlich, ich bin mir recht sicher, dass er auf die Spurs tippt. Was ich so gelesen habe, in unserem Umkreis waren jetzt Heat, Spurs in 6, Spurs in 5, Spurs in 7. Obwohl, die Spurs in 7 habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich. Aber ich glaube, da ist wirklich der Faktor, den du auch schon angesprochen hast. Irgendwann werden sie doch alt. Auch wenn sie jetzt 9 Tage Pause hatten.
Das ist natürlich auch noch ein Faktor, den man irgendwo mit einbeziehen müsste.
Und es gab letztens eine Statistik, die gesagt hat, die so ein bisschen gegen diesen Trend gesprochen hat, von wegen, okay, bei zu vielen Tagen Pause wird man dann müde oder rostet. Und zwar ist es so, dass Gary Neal, Kawhi Leonard und, keine Ahnung, wie man die ausspricht, ich sage jetzt Kawhi Leonard und Tony Parker nach Spielen oder nach mindestens 9 Tagen Pausen jedes Spiel gewonnen haben oder 80% oder also eine extrem hohe Gewinnquote haben. Das sind jetzt gar nicht die wirklich alten Leute, sondern das sind die jüngeren Leute, aber ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Jetzt kommen wir noch zu, also wie gesagt, du in 7, ich in 6 für die Heat. Es werden wahrscheinlich in 4 für die Spurs oder in 5. Jetzt zu einem kleinen Fakt, der wenn die Pacers im Finale gewesen wären, noch ein bisschen größer geworden wäre. Und zwar, ich glaube, vor 2 Jahren war es, dass Kawhi Leonard gedraftet wurde. Weißt du von wem? Zufällig, so aus dem Stegreif. Von den Pacers. Und am Abend des Drafts wird er für George Hill zu den Spurs gedraftet. Heißt, also wahrscheinlich, Bill Simmons hat das nämlich schon geschrieben, daher habe ich das natürlich, der ultimative Win-Win-Trade überhaupt, denn die Spurs haben natürlich mit Tony Parker einen Point Guard und haben auch gute Backups dahinter. Die Pacers hingegen brauchen einen Point Guard. Mit Darren Collison hatten sie das Drama auf der 1, das wir jetzt leider dieses Jahr in Dallas hatten. Ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und tauschen dann mit einem Small Forward, den jetzt die Pacers wirklich nicht brauchten. Ich meine, die hatten dann, haben da Paul George gezogen, glaube ich, ein Jahr davor oder 2 Jahre davor, hatten noch Granger, der, wo man ja auch noch nicht weiß, 2, 3, 4, wo soll er spielen, je nach Lineup. Und ja, traden eigentlich so 2 Spieler, die beiden Teams ultimativ den letzten Kick geben. Gut, letzten Kick jetzt für die Pacers. Die Frage, sind jetzt nicht in den Finals. Die Heat, die Spurs haben sie auch noch nicht gewonnen. Aber ist natürlich ein Trade, der so im Nachhinein so perfekt gelaufen ist.
Ja, das stimmt wohl.
Wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen. Aber naja,
Ich
schauen wir
glaube,
mal, was
es
noch
kann
wird.
sich trotzdem beide nicht beschweren.
Nee, also ich denke auch, das wird auf jeden Fall, so auf jeden Fall auch für längere Zeit einer der besten Trades für beide Seiten. So, ich schaue mal eben auf die Zeit. Die sind wieder so verdaddeln. Oh, haben wir schon verdaddelt. Naja. Dann lass uns, machen wir das einfach so. Wir, würde ich sagen, schnacken dann während der Serie nochmal miteinander, wenn unsere geilen Picks schon komplett daneben liegen. Vielleicht noch kurz ein Wort zu den Conference Finals. Zu den Free Agency und so, glaube ich, können wir später was machen, wenn die ganze Saison zu Ende ist. Conference Finals, und zwar fangen wir an im Westen. Memphis gegen die Spurs. Hast du davon was gesehen? Und wenn ja, was waren so deine Eindrücke?
Ja, also ich muss erstmal sagen, vorher, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Sweep wird. Also jetzt, wenn man auf die Zahlen guckt, jetzt ein 4-0, klar, ist halt Sweep. Also hätte ich nicht gedacht vorher. Weil ich Memphis schon echt stark fand. Erstmal in der ganzen Saison und auch jetzt in den Conference Finals. Und wie du auch schon gesagt hast, es waren ja eigentlich echt richtig knappe Spiele. Von daher, also ich würde schon sagen, die San Antonio hat verdient gewonnen. Sind verdient in die Finals eingezogen, aber Memphis hat sich auf jeden Fall wesentlich besser geschlagen, als ein 4-0 aussehen lässt.
Ja, ich denke auch. Also haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Da ist einfach wirklich, da war dann so ein bisschen die Erfahrenheit oder die Erfahrung, die dann die Spurs dann ausgenutzt haben und die dann auch einfach wirklich in knappen Situationen dann da wirklich profitieren konnten. Und ich weiß nicht, das ist natürlich immer schwer zu sagen oder auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite ist es auch bisschen zu einfach, sich das so zu machen. Man kann natürlich auch sagen, guck mal, die ganzen Minuten, die jetzt Popovic irgendwie seinen großen Leuten gespart hat, also seinen wichtigen Leuten in der Saison, die er immer wieder sie hat außen sitzen lassen.
Ja.
Da kommt dann Duncan in, glaube ich, beiden Overtime-Spielen und macht einmal 6 Punkte in der Overtime und einmal, glaube ich, sogar 8 oder noch mehr, und entscheidet das wirklich fast selbstständig. Sieht natürlich danach immer aus wie die goldene Idee, wie der goldene Griff, so seine Stars genau für solche Momente zu sparen. Ich glaube aber trotzdem, dass man da gesehen hat, dass die Spurs einfach wirklich eines der besten Teams sind, die man so haben kann. Also, es waren ja einige
Definitiv.
Spiele bei, die hätte Memphis gewinnen sollen. Gut, das erste Spiel war einfach grausam, das haben sie mit 105 zu 83 verloren. Aber die waren ja sonst eigentlich immer dabei, muss man ja auch sagen. Es war ja nicht so, dass das irgendwie komplett aus der Hand gegeben wurde. Und naja, Duncan hat, glaube ich, in der Serie generell auch unglaubliche Statistiken aufgelegt. Er hat unglaublich viel. Man muss immer daran denken, wie alt der gute Herr ist. Er ist immerhin 4,
37,
37 ist er jetzt.
38,
Und macht halt. Gut, in Spiel 1 hat er tatsächlich 6 Punkte nur gemacht. Brauchte er aber auch nicht, weil das Spiel war ja schon nach 5 Minuten entschieden gefühlt. Aber in Spiel 3 macht er 24 und holt 10 Rebounds. Er hat 10 Rebounds geholt, 10 Rebounds geholt, 9 Rebounds geholt und 8 Rebounds geholt. Also wirklich eine durchgehend gute Leistung.
Der Typ ist unglaublich.
Ja, und ist auch, glaube ich, der erste Spieler, der 13 Jahre, nachdem er dafür das All-NBA First Team nominiert wurde, wiedergewählt wird. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ich weiß es gerade
Ja,
nicht.
ich meine auch.
Ja, aber das ist natürlich auch eine Statistik, die unglaublich ist und auch zeigt, wie gut er ist. LeBron hat ihn, glaube ich, gerade gestern erst zum dominantesten Spieler der letzten 15 Jahre gewählt und oder ernannt. War ja keine Wahl. Und ich denke, da ist er auf jeden Fall absolut
Ja, auf
richtig. Die Jungen sind richtig
Definitiv.
15 Jahre und also der Typ, Hut ab. Sind jetzt keine so richtig berauschenden Statistiken mit 30 Punkten, 15 Rebounds, bla bla, aber es ist halt konstant und immer gute Wurfquoten natürlich. Bei ihm am Brett kennt man das nicht anders. Und seine Standard-Moves, die er da hatte, die sind einfach auch schwer zu verteidigen. Der
Hat sich nicht
Osten.
geändert in den 15 Jahren.
Nee, das hat sich vom College bis jetzt nicht geändert, genau.
Ja.
Der Osten.
Ja.
Hau raus.
Ja, ich glaube auch, also es gab ja am Anfang viele Stimmen, die gesagt haben, wenn im Osten eine Mannschaft die Miami Heat schlagen kann, dann sind das die Pacers, weil die so ein bisschen das Kryptonit, kann man sagen, so vom Spielstil her.
Kryptonite. Ja.
Obwohl sie den guten Kryptonit nicht haben. Ja, okay.
Oh Gott. Hast du
Entschuldigung.
nicht wirklich gesagt? Okay, ja.
Aber, also bin trotzdem davon ausgegangen, dass Miami das machen wird. Ich hätte gedacht, es wird ehrlich gesagt eine klarere Sache für Miami. Also ich fand, Miami hat in den Spielen, die sie verloren da haben sie teilweise echt ziemlich shaky ausgesehen.
Wie haben sie
Also,
ausgesehen? Shaky?
ja, mir.
Okay, ja, ich weiß.
Du weißt, was ich meine.
Unsicher.
Unsicher, Dankeschön. Ein bisschen zittrig. Also nicht so dominant wie in den Games davor. Was
Ja.
natürlich einmal auch daran liegt, dass Indiana einfach eine gute Truppe ist und auch, wie schon eben gesagt, einfach ein bisschen halt unangenehm zu spielen sind für die Heat. Aber da das gleiche wie bei Memphis gegen San Antonio. Miami steht einfach verdient im Finale.
Ich denke auch. Und gerade wenn man sieht, dass sie wirklich im Finale oder in den Conference Finals wirklich getragen wurden von eigentlich einem Spieler. Denn LeBron hat sie wirklich in der Serie gerettet, weil da ging ja nichts außerhalb. Und wenn man dann guckt, okay, wenn man jetzt irgendjemand anderes dahin stellt, der nicht so viel Aufmerksamkeit zieht, dann gehen die anderen Spieler noch mehr unter. Und man kann es ja leider nicht anders sagen, aber die sind halt wirklich teilweise untergegangen. Wenn man guckt, was Bosch geleistet hat, der hat in Spiel 1, 2 und 3 hat er 17 Punkte gemacht in Spiel 1, 17 Punkte in Spiel 2 und 15 in Spiel 3. Hört sich super an, denkt man. Hat in Spiel 1 2 Rebounds geholt, in Spiel 2 5 Rebounds und dann wieder 3. So, dann geht es auch mit den Punkten auch ab. Nach unten mit 7, 7, 5 und 9. Das ist natürlich für einen
Das schon
Superstar
nett.
mit seinem Gehalt und er ist immer noch ein Superstar. Das kann man leider nicht wegdiskutieren. Und er ist auch besser, meiner Meinung nach, als viele denken. Da, das ist einfach nicht akzeptabel. Und genau das ist, was wir gesagt haben. Wenn man die Punkte nicht macht, dann muss man wenigstens Rebounds holen. Er holt in Spiel 4 ist das genau, zwei, drei Rebounds in 30 Minuten. In Spiel
Wow.
5, 5, 6, 4. In 31 Minuten. Also das ist ja. Und Spiel 6 natürlich großartig. 5 Punkte, 2 Fouls, 4 Rebounds und 3 Turnover in 31 Minuten. Also
Auf jeden Fall eine gute Quote.
bei 1 von 8. Und er trifft einen Dreier. Das heißt, er hat eigentlich, also ne, er hat 5 Punkte, davon ist ein Dreier. Also, naja. Und 2 Freiwürfe. Also er hat eigentlich, ja, naja, hören
Sagt
Sie
schon
ja selber.
alles.
Genau, also wirklich, ja, wenn man das vergleicht, LeBron 30, 36, 22, 24, 30, 29, 32, Rebounds 10, 8, 4, 6, 8, 7, 8, Assists 10, er hat ein Triple-Double, die Serie angefangen. Das war das Spiel, in dem er mit 2 Sekunden vor Ende noch den Layup reingelegt hat. Assists 10, 3, 3, 5, 6, 6, 4. Das ist natürlich. Also sind natürlich Statistiken, die sind, ja,
Das sind auf jeden Fall
ungeschlagen sogar.
Conference Finals Statistiken.
Ja, so muss das aussehen. Und er hat natürlich das eine Spiel mit den 5 Turnovern. Spiel 2 war das, in dem er dann in den letzten, glaube ich, in einer von einer Minute noch zweimal den Ball weggewirft und deswegen verlieren sie das Spiel. Sieht natürlich nicht gut aus, aber ich meine, in dem Spiel liefert er halt auch 36 Punkte bei 14 von 20 Versuchen ab. Also, das ist statistisch einfach unglaublich, was dieser Mensch
Der
leistet.
Typ ist ein Monster.
Ja, also es sind 70% aus dem Feld, muss man sich mal überlegen. Gut. Ja, ich würde auch sagen, was du schon sagtest. Ich habe ja die ganze Saison gesagt, Indy, gutes Team, wurde dafür auch immer ein bisschen belächelt. Die spielen so einen scheiß Basketball. Die spielen natürlich, glaube ich, statistisch einer der besten Defense-Teams aller Zeiten, soweit ich das mitbekommen habe. Und mit einem Typen wie Roy Hibbert hinten drin wird es natürlich auch richtig schwer, da zu punkten. Gleichzeitig haben sie das Problem, sie haben vorne einfach nicht ihre Chancen richtig nutzen können. Wir haben in zwei Spielen der Serie unter 80 Punkte geworfen. Einmal 79, einmal 76. Das ist natürlich zu wenig. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und das liegt aber meiner Meinung nach vor allem daran, dass sie keine Bank haben. Denn die Starting Five der Pacers ist die mit Abstand beste Aufstellung von fünf Spielern jeglicher Kombination einer Mannschaft, was Plus-Minus-Rating angeht,
Okay.
in der ganzen NBA. Also wenn
Oh.
diese fünf Spieler auf dem Feld stehen, dann schlagen sie statistisch gesehen jedes andere Team, jede andere Aufstellung. Kannst du aufstellen,
Krass.
wen du willst. Natürlich kann aber nicht alle fünf durchspielen, vor allem nicht mit Foulproblemen und so weiter. Und wenn dann natürlich Leute kommen von der Bank wie Jarrell Green, der zwar hochspringen kann, aber gut, das kann JaVale auch. Dann ist das natürlich die Hansborough-Brüder. Frage ich mich auch immer noch, also warum sie diesen Vertrag Ben Hansborough, dem kleinen Bruder von Tyler, gegeben haben. Klein, ich weiß gar nicht, ob der jünger ist, ich glaube ja. Ich meine, der
Mich
hat es
nicht.
in der BBL, in der deutschen Basketballliga, bei Bayern nicht geschafft, sich durchzusetzen. Warum gibt man ihm dann einen NBA-Vertrag? Ist immer so eine Frage. Aber naja, da
Ich
kommt von
glaube
der
auch,
Bank
das
einfach
war eher so
nichts.
eine PR-Sache.
Ja, ich glaube auch. Also, wie gesagt, Tyler Hansborough auch. Also ich finde ihn ja unglaublich cool. Psycho T. So ein Typ, den brauchst du halt einfach, der richtig Stress macht da. Der sieht nicht aus, als ob er Basketball spielen würde. Sieht unglaublich scheiße aus, was er macht. Aber er holt halt Rebounds, der hustelt halt unterm Korb. Da ist richtig Power drin in dem Typen. Nicht viel
Das stimmt.
Kopf, aber
Das
richtig viele
stimmt.
Muskeln. Und solche Leute brauchst du halt auch einfach unterm Korb. Aber selbst er ist nicht niemand, den du eigentlich gerne als sechsten oder siebten Mann von der Bank in Conference Finals bringen solltest. Also sie haben sich da ein bisschen ja ein Ei in den Korb gelegt, wenn man sich überlegt, wen sie da geholt haben. Sie sagten ja, dass Jarrell Green da so die Lösung wäre, dass er da als sechster Mann so ein bisschen was leisten könnte. Kann er leider nicht. Kann er nicht. Wird er auch nie mehr. Das ist nicht sein Spielstil. Und naja, müssen wir mal gucken. In der Zukunft, es kommt ja irgendwann auch Danny Granger zurück, der jetzt
Ja.
ja verletzt ausgefallen ist. Frage, was sie machen, traden sie ihn? Ist er bereit, von der Bank aus zu starten? Oder zu starten als sechster Mann halt? Auf der 2 oder wie oder wo? Wie läuft das? Das ist noch die große Frage. Das wissen wir noch nicht. Das ist dann auch was wir dann irgendwann bei der Free Agency nochmal besprechen können. Ich glaube aber, wenn sie es schaffen, und das ist auch ganz wichtig, David West ist jetzt Free Agent. Wenn sie den halten können, dann
Das wäre auf jeden Fall richtig wichtig.
ja, dann können sie nämlich auch in nächster Zeit da ganz gut mithalten. Vor allem, weil Miami auch nicht jünger wird.
Das stimmt.
Da stimmt. Genau. So, das
Da
war es
muss.
erstmal, würde ich sagen, für den ersten Teil mit unserer wahrscheinlich komplett daneben liegenden Preview auf die Finals. Vielleicht eine Sache noch zum Abschluss. Du hast gesagt, wiederhol es nochmal, damit es auch richtig schön jeder weiß, wenn es falsch ist. Die Heat in 7. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du es dir aussuchen könntest? Das ist jetzt ja kein Team bei, was jetzt so total
Ich
dein
wollte gerade
Favorite
sagen,
ist.
das ist ja nur eine schwierige Frage. Okay.
Dum, 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 dum. Ja.
Einerseits würde ich es den Spurs, glaube ich, fast nochmal gönnen, auch wenn ich jetzt natürlich so auch als Dallas Sympathisant jetzt natürlich nicht der größte Spurs-Fan bin, aber man muss einfach sagen, die Leute da bei den Spurs sind einfach super sympathisch. Also
Ja.
da kann man einfach nichts gegen sagen. Und ich würde das den Leuten und auch Greg Popovich eigentlich nochmal gönnen. Andererseits,
Ich sagen, jetzt kommt das große Aber.
ja, genau. Andererseits
finde ich natürlich, dass auch immer der attraktivere Basketball, sage ich mal.
Ich glaube, da muss ich kurz nämlich einhaken. Ich glaube nämlich, das ist falsche Meinung, die viele von den Spurs haben, weil wenn man das so betrachtet, spielen die Spurs den schönsten Basketball, den
Ja.
attraktivsten Basketball, weil sie halt nicht mehr so langweilig spielen wie früher. Muss
Ja.
ich mal so, weil
Ja,
das ist
das
nämlich
stimmt
ein
zwar.
allgemeines Vorurteil, dass die Spurs so wie früher, was ja wirklich mega langweilig war mit Duncan, total langsam spielen und immer seine Standard-Moves und das war ja nichts. Das ist ja nicht mehr so. Also da ist ja
Nein, das stimmt, das stimmt.
relativ viel Tempo drin. Wollte ich nur kurz einhaken.
Aber
Entschuldigung.
trotzdem also finde ich jetzt zumindest, dass die Heat trotzdem noch einen, ich sag mal, einen spektakuläreren Basketball
Ja,
spielen.
das stimmt wahrscheinlich.
Was natürlich zu 80% oder fast 90% an LeBron James liegt. Und wo wir jetzt auch dann zu meinem zweiten Punkt kommen, der meiner Meinung nach, weswegen ich ihn den Heat gönnen würde, was Hand in Hand geht damit, dass ich es LeBron gönnen würde. Ich finde den Typen mega cool, auch wenn viele ihn haten. Ich weiß nicht warum. Und ich fände es cool, wenn er dann seinen Kritikern und Hatern sagen könnte, ja Leute,
Fuck you.
das sind two in a row.
Ja. Dreimal Finals. Zuletzt erst bei den, oder das letzte Mal bei den Lake, von den Lakers, dreimal hintereinander im Finale. Mit Shaq noch.
Ja,
Ich glaube, die waren
eben.
sogar viermal im Finale. Ja.
Von daher ja, also ehrlich gesagt ist mir das echt Wumpe.
Wumpe.
Ich hoffe auf schöne Spiele und möglichst viele Spiele.
Ja, ich bin ja sowieso jemand, der dieses ganze Gehate überhaupt nicht abkann. Ich verstehe natürlich, wo das irgendwie so ein bisschen herkommt von seiner Decision, aber ich muss auch sagen, Leute, ey, 3 Jahre danach, wenn du so ein Ultra-Cleveland-Fan bist, okay, dann vielleicht verstehe ich es noch, aber für alle anderen, die dann irgendwie auf ihn haten und weiß nicht. Ja, ich bin auch für
Get
die
over
Heat,
it.
ja, echt, bin für die Heat, einfach weil ich auch finde, dass sie cool und Basketball spielen, weil ich genau, was du auch sagst, ich finde, ich habe auch jetzt schon gar keinen Bock drauf, wenn es jetzt irgendwie für die Spurs ausgehen sollte, dann geht es wieder los mit, oh, LeBron ist so scheiße, bla bla, dann kannst du jetzt bis zum Saisonstart wieder auf ESPN und so weiter so lange lesen, wie du willst, LeBron ist schlecht und überbewertet
Ja.
und wird nie der neue MJ und bla und blub und
Er
da
hat
habe
in
ich auch
den
keinen Bock
Finals
drauf.
nicht drauf.
Genau, und da habe
Wichtigen
ich, das ist auch
Spielen.
egal, was für Stats er dann auflegt. Von daher, pro Heat, bisschen contra Spurs einfach, weil aus Dallas Sicht, man ist ja immer so ein bisschen, ne,
Ja.
kann man, also so richtig freuen für die Spurs, schwer, auch wenn die wirklich coolen Basketball spielen. Und ich auch in den Playoffs mir sehr gerne Spiele von denen angeguckt habe. Vielleicht ein bisschen pro Heat. Und das letzte hat, was Bill Simmons nämlich wieder gesagt hat. Ich merke, ich bringe ihn öfters mal so ein bisschen rein. Der hat eine ganz einfache Theorie, dass immer das Team gewinnt, das den besten Spieler der Serie hat. Und das lässt sich eigentlich so auch übertragen auf die kompletten Playoffs. Und da glaube ich einfach, dass er der beste Spieler sein wird und
Ja,
dann
definitiv.
im Endeffekt das nach Hause schaukelt. Tony Parker wird immer unterbewertet. Der super spielt, scoren kann, der halt auch alles andere kann im Endeffekt. Aber der beste Spieler sollte meiner Meinung nach normalerweise LeBron sein und deswegen auch den Titel gewinnen. Also hoffe ich. Aber naja. Jetzt kommen wahrscheinlich irgendwie Bandwagoner, Comments, bla bla. Aber egal. Comments, was das? Naja.
Gibt's nicht.
Gut. Ich würde sagen, das war's. Bis wir heute Nacht uns den Kram angucken und dann merken, dass wir total falsch liegen. Schaust du es direkt oder schaust du es morgen ein bisschen im Nachhinein?
Ich glaube, ich werde es mir morgen erst angucken.
Okay. Gut,
Ha,
dann.
wohl, ja, ist Game One, ne? Ha, eigentlich müsste man schon gucken.
Ja, müssen wir jetzt,
Mal
glaube ich.
gucken, wie fit ich nachher noch bin.
Wie sich die Nacht entwickelt.
Ja.
Ja, sonst ein Wachbleibbierchen oder so.
Ich habe noch
Und
zwei Energy im
ja, da
Kühlschrank.
sehen wir mal direkt. Also ist jetzt ein bisschen blöd, weil die Leute, die das jetzt gerade hören, sowieso nicht in diesem Moment hören, aber Nuggets trennen sich von George Karl. Ja,
Ernsthaft?
gerade jetzt.
Halt's Maul.
George Karl will not return for final years of contract in 2000, bla bla bla. Ich
Ich
guck
habe
grad nach.
gehört, in LA ist ein Platz frei geworden.
Ja, krass. Das ist jetzt gerade, ich guck mal schnell bei Twitter, also das, ich habe gerade auf
Ja, ich lese
NBA.com
auch
gelesen,
gerade.
aber
Bei ESPN ist es auch drin.
ja, ist natürlich, also es war wohl jetzt in den letzten halbe Stunde oder so ist das online gegangen. Und natürlich sind die Clippers, genau.
Ja, und hier steht noch drin, dass Memphis
Memphis auch.
noch eventuell.
Aber die wollen auch Collins zurückbringen, also das. Ja, zuerst gehört bei uns, zuerst wird
Ja.
getradet. Bam, bam. Ja, George Karl nicht mehr bei Denver.
Hätte ich niemals gedacht.
Ja, es wirkt. Haben wir ja letztens schon drüber gesprochen. Sah sehr schlecht aus in der ersten Runde.
Das stimmt allerdings. Naja.
Naja, schauen wir mal. Vielleicht ja dann,
Go-Go Clippers.
wenn die Supersonics zurückkommen.
Ja, oh, noch besser.
Das wäre natürlich dann auch schönes Ende. So schließt sich der Kreis. Mit diesen wunderbaren Worten, ja, raus in die Sonne. Beziehungsweise für dich raus in den Schatten. Und wir hören uns. Reingehauen. Grüß deine Mutter.
Cheerio.